Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die Buderusstraße im Stadtteil Unna-Maßen ist an diesem Morgen polizeilich abgesperrt. Unter einem weißen Baldachin laufen einige Männer und Frauen voran. Unter ihnen Alexandra Karjakova, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Unna.
Die kleingewachsene Frau trägt eine schwere Torahrolle. Diese ist in einen blauen Torahmantel eingehüllt und von zwei silbernen Aufsätzen und einem silbernen Schild geschmückt. Zwei Löwen halten die 10 Gebote. Der Bläserchor, 6 Männer und eine Frau, begleitet die Prozession. Die Musiker spielen »Großer Gott, wir loben dich«, weil der feierliche Einzug in die neue liberale Synagoge führt, die bis vor kurzem eine evangelische Kirche war.
Vom Kirchturm strahlt ein Davidstern. Eine Synagoge für Unna, eine Sendung von Igal Avidan.
Diese Prozession mit Torahrolle, das war etwas Unbeschreibliches für mich. Es war für mich etwas ganz Besonderes,
sagt Alexandra Karjakova. Denn auf der anderen Seite der Buderusstraße begann ihr neues Leben in Deutschland. Im dortigen Durchgangslager im östlichen Ruhrgebiet fanden sie, ihr Mann und die beiden Kinder, 1995 ihre erste Unterkunft. Nur 500 Meter von der neuen Synagoge entfernt.
Wenn wir hier kamen, das war für uns erste 2 Wochen in der Landestelle wie im Paradies. Die Vögel können zwitschern, alle Strapazen von einer Reise sind weg.
4 Tage dauerte die Busfahrt aus der Ukraine, woher Alexandra Karjakova vor dem wachsenden Antisemitismus geflohen war.
Das Leben war schlecht und man suchte immer Schuldige. Das kamen die Plakaten auf Garagenwand, Juden müssen raus. Das kamen die Listen im Internet, weißt du, dass dein Nachbar ein Jude ist. Das war eine ganz unangenehme Situation.
Von ihrer Cousine, die in Deutschland gelebt hatte, erfuhr sie vom Aufnahmeprogramm für Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Vom Judentum wusste Karjakova nur sehr wenig. Sie wurde Mitglied der jüdischen Gemeinde im benachbarten Dortmund und meldete ihre Kinder bei der Religionsschule der orthodoxen Gemeinde an. Weil sie inzwischen eine feste Arbeit gefunden hatte, fuhr ihr Mann, den 7-jährigen Sohn, in die 15 Kilometer entfernte Synagoge.
Dort war Unterricht, Religionsunterricht für Kinder und Kleine darf in der Synagoge natürlich zu Unterricht und Papa muss draußen bleiben. Das war Winter. Und das war nicht einmal. Er hat oft Kinder dargebracht mit gleicher Ausrede. Sie haben hier nichts zu suchen. Kind kommt rein, sie nicht,
sagte der Hausmeister. Alexandra Karjakova beschwerte sich beim Vorstand ihrer Dortmunder Gemeinde. Aber das half nichts.
Die energische, doch stets freundliche Frau hatte erkannt, dass die Gemeinde mit der großen Zahl der zugewanderten Juden offensichtlich überfordert war. Nachdem sie Deutsch gelernt und eine Umschulung zur Bauzeichnerin absolviert hatte, beschloss sie, den jüdischen Zuwanderern in Unna zu helfen. Sie engagierte sich im Integrationsrat Unna und wandte sich an den evangelischen Pfarrer Jürgen Duisberg, der mit dem Arbeitskreis Jüdisches Leben in Unna Stolpersteinverlegungen für verfolgte Juden und Besuchsprogramme für ehemalige Zwangsarbeiter organisierte.
In dieser Gruppe der Zwangsarbeiter-Einladenden kam eines Tages Frau Karjakova auf mich zu und sagt: Hör mal, wir haben eine Idee. Wir Russen, die wir jetzt alle gekommen sind, wir wollen einen Verein gründen. Und ich habe gesagt: Tolle Idee, machen. Sagt sie: Wir haben nur eine Bedingung. Es darf nichts mit Religion zu tun haben. Wir wollen uns mit jüdischen Wurzeln und unserer Geschichte beschäftigen. Aber es darf nichts mit Religion zu tun haben. Und dann musste allerdings ich als evangelischer Theologe ihr sagen, Judentum ohne Religion ist eigentlich nicht denkbar.
Pfarrer Jürgen Duisberg gründete 2003 zusammen mit anderen einen jüdisch-kulturell integrativen Vereinsstern.
Ein integrativer Verein, zu dem die Juden, die langsam erst begriffen wieder, dass sie Juden waren, und Bürger von Unna eingeladen wurden.
Bei der Integration half auch der Caritasverband. Ralf Plogmann, Vorstand des Caritasverbandes für den Kreis Unna, erzählt von der Chalacha, dem jüdischen Gesetz. Demnach ist Jude, wer von einer jüdischen Mutter geboren oder zum Judentum übergetreten ist. Als Juden diskriminiert wurden in Osteuropa jedoch auch Menschen mit jüdischem Vater.
Die jüdische Gemeinde in Dortmund beriet hauptsächlich diejenigen, die also nach der Halacha entsprechend auch jüdische Flüchtlinge waren und viele andere eben nicht. Aber es kam eben auch die Frage auf, wie können wir uns eigentlich untereinander treffen und etwas über unsere jüdische Identität erlernen, beziehungsweise das hier weiterleben, auch für unsere Kinder.
Bald nach der Vereinsgründung erweiterten die Juden in Unna ihre Pläne, sagt Alexandra Karjakova.
Ganz schnell war uns klar, es geht nicht nur um Integration in Deutschland, es geht um Integration ins Judentum.
Im Jahr 2004 sollte erstmals das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah in Unna gefeiert werden. Nur 3 wollten dafür nach Dortmund fahren. Zur Premiere kamen aber 60 Leute, doppelt so viele wie erwartet. In der Folge organisierte der Stern Veranstaltungen zu jüdischen Festen, Gottesdiensten und Schabbatfeiern, an denen auch Nicht-Juden teilnahmen.
Manchmal versammelten sich die Juden im katholischen Altersheim St. Bonifatius, kurz Boni, erzählt Heimleiter Burkhard Käseberg.
Das Chanukka-Fest haben wir schon 2-mal hier in Boni auch gefeiert.
Dass Juden in diesem katholischen Altenheim wieder das Lichterfest feiern konnten, war für viele Beteiligte ein historischer Moment. Denn an dieser Stelle stand früher das jüdische Altenheim, in dem die letzten Juden in Unna vor der Shoah gelebt hatten. Vergessen wurden diese letzten Juden in Unna nicht. Hinter der schweren Eichentür des Betsaals sitzt Paula Overbeck an der elektrischen Orgel. Die pensionierte Lehrerin begleitet seit vielen Jahren die Heilige Messe, die gerade zu Ende gegangen ist, ehrenamtlich.
Herr, gib uns einen Frieden, gib uns einen Frieden.
Paula Overbeck, Jahrgang 1934, kann sich noch gut erinnern an die alten Juden in diesem Haus.
Hier war ein wunderbarer Park ums Haus herum. Und da haben wir als Kinder, ich wohne hier vis-à-vis, Kriegen gespielt, Verstecken. Und die Senioren waren hier sehr, sehr edel. Also mit anderen Worten, hatten eine gewisse Bildung. Da kann ich mich erinnern als Kind. Ich war 8 und 9 und das Entsetzliche war hinterher, man wollte die aushungern. Sie kriegten also nichts zu essen, konnten nichts mehr kaufen. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, bring ihnen Kartoffel und Gemüse, lass dich aber nicht erwischen.
1942 erlebte Paula Overbeck die Deportation der Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims.
Das war eine Nacht- und Nebelaktion. Und dann kam morgens ein LKW-Fahrer und dann wurden sie abtransportiert. Also gar nicht höflich, also richtig brutal. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und wir standen natürlich am Zaun und haben geguckt. Schrecklich, ne?
60 alte Menschen kamen ins Konzentrationslager Theresienstadt. Mit dem Tod der letzten 6 bettlägerigen kranken Juden endete 1942 das jüdische Leben in Unna.
Dieses Leben hatte im Jahr 1304 begonnen. Aber erst Ende des 18. Jahrhunderts richtete die damalige kleine jüdische Gemeinde eine Betstube in einer Privatwohnung ein. 1849 kaufte die jüdische Gemeinde Unna die alte katholische Klosterkirche und weihte sie 1851 als Synagoge. Beim Kristallnacht-Pogrom 1938 wurde sie angezündet und brannte nieder.
2007 wurde in Unna die jüdische Gemeinde Hach Kochav, hebräisch für der Stern, gegründet. Die aus Kiew stammende liberale Rabbinerin Natalia Werschpowska, die erste Rabbinerin in Nordrhein-Westfalen, betreut seit Ende 2015 die Gemeinde in Unna. Zusätzlich zu den liberalen Gemeinden in Köln und Oberhausen.
Jede Gemeinde hat eigenen Charakter. Und Unna, das ist die Gemeinde mit dem großen Herz.
Der Student Pascal Krümmel schrieb seine Masterarbeit über die Institutionalisierung der jüdischen Gemeinde in Unna.
Was die jüdische Gemeinde in Unna richtig gemacht hat, ist direkt bei der Politik auch dementsprechend Unterstützung zu finden, viele Freunde auch zu suchen, Netzwerk aufzubauen und an der Sichtbarkeit zu arbeiten, um dementsprechend auch weitere Unterstützung und weitere Hilfen zu bekommen.
Von dieser Vernetzung profitierten die Juden in Unna, als sie ein eigenes Zuhause suchten, erinnert sich Alexandra Karjakova.
Und dann, ein paar Jahre später, Menschen haben gefragt, ja, wieso haben wir keine Synagoge?
Es war ein Zufall, dass sowjetische Juden sich ausgerechnet in Unna niedergelassen haben.
Die erste Station in Deutschland für rund 50.000 Kontingentflüchtlinge, die Nordrhein-Westfalen zugewiesen wurden, war das Flüchtlingsheim in Unna. Die Geschichte dieser sogenannten Aufnahmestelle im Stadtteil Massen war auch für die Gründung der ersten Synagoge in Unna nach der Shoah maßgeblich.
Ende 1951 wurde das Durchgangslager für Vertriebene und Flüchtlinge aus der DDR von einer Kaserne am Wellersberg nach Massen verlegt. Später war es die erste Adresse für deutsche Aussiedler aus Osteuropa, Russlanddeutsche, und ab 1991 für jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion.
Zur Unterstützung der Integration der evangelischen Zuwanderer entstand 1959 im benachbarten Bodelschwinghaus der kirchlich-diakonische Dienst. Pfarrer Jürgen Duisberg.
Dasselbe hat die katholische Kirche auch getan. Beide Kirchen haben sich in der Verantwortung gefühlt, die Zuwanderer auch geistlich, theologisch zu begleiten und deswegen Gemeindehäuser gebaut. Jahrelang haben zu diesem Zweck die beiden Gemeindehäuser gedient.
Nachdem die Landesstelle 2009 geschlossen wurde, übergab der Kirchenkreis das Bodelschwinghaus 2010 an die liberale jüdische Gemeinde Unna, die es als Betraum und Gemeindezentrum benutzte. Jürgen Eckelsbach, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde in Unna Massen.
Ich glaube, dass hier eine spezielle Offenheit da ist. Hier ist natürlich auch, dass damals die Menschen in den Holocaust verschwunden sind. Eine besonders intensive Verbindung mit der Geschichte. Ansonsten sind wir am Rande des Ruhrgebiets und das Ruhrgebiet ist eine Gegend, die ja immer auch mit und von der Migration gelebt hat.
Als nächsten Schritt der Freundschaft bot der evangelische Kirchenkreis Ende 2014 der jüdischen Gemeinde an, das Gebäude und das Grundstück für den symbolischen Betrag von 1 Euro zu kaufen. So, dass sie es zur Synagoge umgestalten konnte.
2015 begannen die Planung und die Spendensammlung für den Umbau. Als Vorbild diente die Synagoge Beit Tikva in Bielefeld, die ebenfalls vorher von einer evangelischen Kirchengemeinde genutzt wurde.
Während der Zeit des Umbaus fanden die Gottesdienste im Melanchthonhaus der evangelischen Friedenskirche und im Gemeindehaus der katholischen Pfarrei St. Katharina statt, wo Pfarrer Paul Mandelkopf amtiert.
Ich erlebe Unna als eine sehr weltoffene Stadt, wo kein Platz im Grunde ist für Rechtsextremismus, und erlebe das auch ganz schön, dass die Religionen im guten Miteinander hier in Unna zusammen sind. Das ist sehr erfreulich. Und die Juden sind ja nun einfach auch mal unsere Vorläufer und eben sehr verwandt in, ja, für unsere Glaubensgeschichte auch, ne, unsere direkten Brüder und Schwestern.
Eine jüdische Gemeinde hat erst dann eine Zukunft, wenn sie nicht nur ein eigenes Bethaus hat, sondern auch einen Friedhof, wo die Toten anders als bei Christen eine ewige Ruhe genießen.
Das Verhältnis zur orthodoxen Gemeinde in Dortmund war zeitweise angespannt. Die unterschiedlichen Vorstellungen von Jüdischkeit haben nicht nur für Lebende, sondern auch für Verstorbene Folgen. Stein des Anstoßes war jahrelang der stillgelegte jüdische Friedhof in Unna. Dieser wurde nach der Shoah dem Landesverband Westfalen-Lippe mit Sitz in Dortmund übertragen, denn die jüdische Gemeinde in Unna hatte nicht mehr existiert. Alexandra Karjakova kämpft seit 2013 für die Rückgabe dieses Friedhofs. Verstorbene Gemeindemitglieder aus Unna können an 2 Stätten beerdigt werden.
In Dortmund oder bei Liberale Giur auf christlichem Friedhof, weil Liberale Giur wurden von orthodoxen Rabbinern nicht anerkannt.
Die orthodoxe Dortmunder Gemeinde betrachtet diese verstorbenen Juden aus Unna nicht als Juden.
Die Stadt Unna hat zwar der jüdischen Gemeinde angeboten, einen Teil des städtischen Friedhofs zu nutzen, aber rechtlich gilt das nur für 25 Jahre, höchstens für 50. Und was passiert mit den Gräbern danach?
Zvi Rapoport, Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde von Westfalen-Lippe, ist optimistisch.
Dass wir kurz davor sind, den Friedhof wieder zu öffnen, den alten Friedhof in Unna, er war geschlossen, das heißt, er wurde nicht mehr genutzt. Dort sind also auch noch Plätze frei, sodass demnächst die Bedenken der Mitglieder, die Angst hatten, sozusagen nicht jüdisch begraben zu werden, damit aufgehoben ist. Wir haben also diesen Friedhof der Gemeinde Unna zur Nutzung überlassen.
Solange die Bezirksregierung Arnsberg die Nutzung des geschlossenen Friedhofs in Unna nicht genehmigt, müssen verstorbene Juden aus Unna, die liberal konvertiert sind, auf einem christlichen Friedhof beigesetzt werden. Sobald der Gemeinde in Unna die Nutzung des alten Friedhofs erlaubt wird, wird auch die Zahl der heute 120 Gemeindemitglieder steigen. Davon ist Karjakova überzeugt. Nach der Sanierung der Räume im neuen Gemeindezentrum strebt sie die Gründung einer jüdisch geführten Großtagespflege für Kleinkinder aller Religionen an.
Diese liberale Toleranz konnte man im Juli vergangenen Jahres auch bei der Einweihung der Synagoge erleben, an der Christen und Muslime teilnahmen. Mit Gesang begleiteten sie die Übergabe der Tora in der Synagoge.
Die Gäste blickten auf den blauen Davidstern vor gelbem Hintergrund an der Spitze des Turms und schauten auf die 5 großen, bunten Fenster im Gebetssaal. Die Bedeutung dieser Farben, auch im Toraschrank, der Bima, erklärt Innengestalter Matthias Hauke.
Die Fenster resultieren aus den 12 Stämmen Israels. Jeder Stamm ist ein Edelstein und die Edelsteine sind in den Farben und alle 12 Farben sind hier mit integriert. Der Schrank selbst hat 12 Farben, wie gesagt.
Er wird im Inneren von den Namen der 12 Stämme geschmückt. Ein aus kleinen Lämpchen bestehender Sternenhimmel über der Bima stellt die Sternenkonstellation zum Zeitpunkt der Eröffnungsfeier mit der Blickrichtung von Unna nach Jerusalem dar. Sogar im Boden findet man ein Stück Israels. Matthias Hauke.
In dem Boden, in dem Estrich, ist Originalsand aus der Negev-Wüste. Die hat die Vorsitzende Alexandra Kajakova aus ihrem letzten Reise von Israel mitgebracht. Und es soll symbolisch so sein, dass die Gemeinde auf israelischem Boden steht.
Den vorderen Teil des Saals kann man als Kiddusch-Raum abtrennen. Ein Kiddusch ist ein Segensspruch über einen Becher Wein am Schabbat. Den Raum schmückt das große Bild einer Weinrebe. Am Klavier im vorderen Teil des Saals wird der liberale Gottesdienst begleitet.
Bei der ersten Feier des Schabbat in der neuen Synagoge herrscht eine besonders feierliche Stimmung.
Nach der Eröffnung, mit vielen Prominenten am Tag zuvor, können die Gemeindemitglieder zum ersten Mal ihre Synagoge betreten. Auch viele Freunde der Gemeinde, die sie seit Jahren begleiten, nehmen am Gottesdienst teil. Sie singen zusammen mit der Rabbinerin Natalia Werschpowska, die einen Gebetsschal trägt und von 2 Mädchen aus der Gemeinde begleitet wird. In einem orthodoxen Gottesdienst wäre das unmöglich.
Damit sich alle zu Hause fühlen, erklärt die Rabbinerin die beiden Gebetsbücher oder Sidurim zuerst den russisch sprechenden Gemeindemitgliedern. Dann wendet sie sich an die Gäste. Schließlich würdigen alle, Juden und Nichtjuden, gemeinsam die große Leistung von Alexandra Karjakova, die die Rabbinerin die Mutter der Gemeinde nennt. Karjakova steht auf der Bühne mit feuchten Augen, zündet gekonnt die Schabbatkerzen an und spricht den Segensspruch.
Vom Kirchturm strahlt ein Davidstern, eine Synagoge für Unna. Eine Sendung von Igal Avidan. Es sprachen Andreas Putulski und Lisa Biel. Technik: Benno Grumzig. Regie: Rainer Delventhal. Redaktion: Christiane Florin. Deutschlandfunk 2020.